Gemeinsam Glauben leben. Sie hören den Predigt-Podcast der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde The Rock Christuskirche aus Berlin-Spandau.
Unsere Verbindung zueinander ist ja eigentlich, dass ihr mal aus unserer Gemeinde hervorgegangen seid. Nur als kleine Erinnerung, deswegen liegt es mir am Herzen, euch Grüße aufzutragen, weil ich werde älter und früher fand ich Grüße mal eher langweilig. Jetzt finde ich sie eher spannend, schön zu sehen, wo es auch noch Menschen gibt, die Gott nachfolgen und dass wir gemeinsam unterwegs sind. Okay, ja, ich wurde nach dem Predigtthema gefragt und ich kämpfe noch mit der Technik. Und wollte aber mit dem Rätsel starten. Und wenn ich mit dem Rätsel starte, aber schon ein Thema dann sage, dann klappt das nicht ganz. Also, ihr dürft mitspielen, obwohl die Jugend schon draußen ist, machen das Ältere manchmal auch mal. Gesucht ist ein berühmter Mann der Bibel aus Bethsaida. Jawohl, ich wollte gleich den nächsten Tipp geben. Er besaß ein Haus in Kapernaum und wohnte dort. Zusammen mit seinem Bruder. Und ich hatte das gar nicht selber mehr so auf dem Schirm, deswegen war das jetzt nicht so ein Test, wie gut seid ihr oder sonst wie, sondern ja, okay. Denn das Predigtthema lautet Andreas, Petrus, die Jünger und der gute Hirte. Darüber möchte ich heute Morgen mit euch nachdenken. Und wir starten an der Stelle mit Petrus und stellen erstmal fest, dass über keinen Jünger so viel berichtet wird wie über ihn. Und jetzt würde ich gerne, dass wir sein Leben vor Augen haben, damit wir das so ein Stück vergleichen können, auch mit dem zum Beispiel von Andreas. Jetzt steht aber so viel in der Bibel und ich kann nicht voraussetzen, dass ihr alle die gleichen Gedanken habt. Deswegen müsst ihr mit mir jetzt mal kurz durch das Leben von Petrus gehen, um zu entdecken, wie viel über ihn berichtet wird. Also, er wird von seinem Bruder zu Jesus geführt. Wir lesen weiterhin, er heißt eigentlich Simon und bekommt von Jesus einen neuen Namen. Seine eigentliche Berufung findet nach dem großen Fischzug statt. Ihr erinnert euch, geh hinaus von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Er steht an allen Apostellisten immer an erster Stelle. Er geht auf dem Wasser, nicht wahr? Und als er die Wellen sieht, sinkt er dann. Er gibt, nachdem viele der Jünger ihren Herrn verlassen haben und Jesus sie fragt, wollt ihr nicht auch gehen, gibt er die Paradeantwort. Als Jesus fragt die 12, ob sie auch gehen wollen. Er fragt nach der Bedeutung der Gleichnisse. Er darf bei allen Ereignissen dabei sein, bei der Auferweckung des Tochter des Jairus, bei der Verklärung, beim Gebet im Garten. Dann stellt Jesus die nächste Frage. Was sagen die Menschen, wer ich sei? Wer hat wieder die Paradeantwort? Petrus. Du bist der Christus, nicht wahr? Aber wir lesen nicht nur die positiven Dinge, sondern 10 Minuten später, das steht nicht da, 10 Minuten später, aber direkt im Anschluss steht die Begebenheit, als Jesus sein Leiden ankündigt und Petrus meint, das widerfahre dir gar nicht, sagt Jesus, geh hinter mich, Satan. Er ist natürlich dabei bei dem Berg der Verklärung und schlägt vor, dass sie da 3 Hütten bauen. Und wir sind noch längst nicht am Ende. Er fragt nach und erkundigt sich genau, Herr, wir haben alles verlassen. Was bekommen wir dafür? Er stellt die Frage, warum der nach dem verfluchten Feigenbaum? Er darf mit Johannes zusammen das letzte Passa vorbereiten. Als er bei der Fußwaschung an der Reihe kommt, sagt er, nee, Herr, das geht gar nicht. Andersrum wird ein Schuh draus. Jesus hat eine andere Antwort. Er will wissen, wer der Verräter ist. Er fragt, warum kann ich dir nicht folgen? Mein Leben will ich für dich lassen. Und er stellt sich vor allen Jüngern hin und sagt, ich werde dich nicht verlassen. Im Garten fragt dann Jesus ihn, Simon, schläfst du? Kannst du nicht eine Stunde mit mir wachen? Und dann schlägt er das rechte Ohr von Malchus ab. Und ein paar Minuten später sagt er, er leugnete mit einem Eid, ich kenne diesen Menschen nicht. Um dann später hinauszugehen und bitterlich zu weinen. Er läuft zum Grab. Er ist nicht der Schnellste, Johannes ist vor ihm da. Also diesmal nicht der Schnellste. Nach der Auferstehung geht er fischen und bekommt dann wieder von Jesus die Frage, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Und ein ganzes Kapitel geht nur darum, wie wird Petrus wieder zurechtgebracht? So, das waren jetzt 95% aus dem Leben von Petrus, ganz kurz, im Zeitraffer. Wir machen dasselbe bei Andreas. Keine Angst, das wird kürzer. Er ist ein Jünger Johannes des Täufers. Und wie bereits erwähnt, er führte seinen Bruder zu Jesus. Bei der Brotvermehrung macht er auf den kleinen Jungen aufmerksam, der da ein paar Brote und ein paar Fische dabei hat. Dann gibt es noch eine Begebenheit, wo Menschen fragen, wir würden gerne mit Jesus und so weiter, und dann bringt er sie zu Jesus. Auch er stellt einmal mit den großen drei, Petrus, Jakobus und Johannes, zusammen ist er einmal dabei und stellt auch Jesus eine Frage, nämlich vor der Endzeitrede. Gucken wir dann in die Apostelgeschichte, wo über Petrus wieder reihenweise berichtet wird, lesen wir über Andreas kein Wort mehr. Außer natürlich am Anfang in jeder Liste ist er mit dabei. Worauf will ich hinaus? Na, versetz dich doch mal in die Lage von Andreas. Du schleppst deinen Bruder mit zu Jesus. Und danach redet alle Welt nur noch von deinem Bruder, Petrus. Und noch schlimmer, Petrus darf überall hin mit. Jesus nimmt die drei mit. Andreas wird daneben gestanden haben. Nee, Andreas, du kannst warten. Wir gehen jetzt mal weg auf den Berg der Verklärung. Ist er ein Jünger zweiter Klasse? Was hat Petrus besser gemacht? Wir finden eine ähnliche Situation bei Jakobus und Johannes. Sie bekommen den Spitznamen Boanerges, Donnersöhne, weil sie vorschlagen, meine Stadt in Schutt und Asche zu legen. Aber während Johannes und sein Evangelium schreibt und in seinem Evangelium sich öfter erwähnt, oder wir über Johannes lesen, auch in der Apostelgeschichte, über seinen Bruder, keine einzelne Erwähnung. Falsch, in der Apostelgeschichte, da taucht er auf mit einer eigenen Erwähnung. Er wird hingerichtet. Er sitzt im selben Gefängnis wie Petrus. Ihr erkennt die Geschichte mit Petrus, nicht wahr? Dann kommt der Engel in der Nacht und die vielen Wachen und dann gehen da die Türen auf und die Ketten fallen auf mich und nimm die Sandalen mit und so weiter. 2-3 Tage vorher wurde Jakobus im selben Gefängnis hingerichtet. Stell dir vor, du bist die Ehefrau von Jakobus. Hingerichtet. Petrus auf wundersame Weise gerettet. Wir meinen das anhaltende Gebet, nicht wahr? Jakobus? Johannes darf sogar die Offenbarung schreiben. Jakobus würde ich schätzen mit 40 Jahren. Pi mal Daumen, vielleicht auch 50, hingerichtet. Sein Bruder wird über 90 und schreibt noch am Ende seines Lebens die große, gewaltige Offenbarung. Nehmen wir die anderen Jüngern. Thaddäus taucht nur in den Apostellisten auf und stellt ein einziges Mal eine Frage. Kein Wort mehr sonst. Mein Lieblingsjünger, Bartholomäus, wird nichts berichtet. Er taucht nur in den Listen auf und das war's. Allerdings gibt es da eine Idee, das nur als Rande, zum Rande, am Rande für Feinschmecker. Es wird im Johannesevangelium am Start von Nathanael berichtet, nicht wahr? Jesus, ehe er ihn sah, beziehungsweise er sah ihn, bevor er zu ihm kam und sagt, was hast, ihr kennt die Begebenheit. Und man vermutet, dass dieser Nathanael auch einen anderen Namen noch hatte und deswegen dieser Bartholomäus ist. Okay, dann kriegen wir mal zwei, drei Sätze von ihm. Aber im Gegensatz zu Petrus, von dem wir da kapitelweise lesen, hören wir nichts. Wie kann das sein? Dazu möchte ich jetzt einen Deutungsversuch machen. Und meine erste These dazu deutet, oder heißt, Gott macht Unterschiede, aber alle sind geliebt. Die Unterschiede sind gewaltig, nicht wahr? Auch hier bei uns im Raum. Der eine ist groß, der andere ist klein. Der nächste ist breit, dann gibt es ein paar schmale. Das lässt sich alles noch mit Schmunzeln ertragen, wenn ich jetzt sage, dass die Intelligenz hier im Raum, die ist nicht gleichmäßig verteilt. Da gibt es schon Unterschiede. Ist Gott ungerecht? Nein, das macht er so. Gott macht Unterschiede zwischen groß und klein, jung und alt. Und auch bei den Dingen, die empfindlicher sind. Vielleicht schmunzelst du bei Intelligenz auch noch, weil du vielleicht ein bisschen mehr abbekommen hast, nicht wahr? Die anderen schmunzeln vielleicht weniger. Wie ist denn das mit gesund und krank? Gibt's Leute, die haben täglich Schmerzen? Täglich. Ich nicht. Ich bin noch nicht besser. Jeder ehrt den Herrn mit dem, was er hat und was er kann. Was hat denn Petrus so exzellent gemacht? Bei mir fällt eher in der Bibel auf, bei der ersten Begegnung, nicht wahr? Wo Andreas ihn mitbringt. Du bist Petrus. Was heißt Stein? Du wirst Kephas heißen. Der gibt ihm doch schon am Start, bevor er den Mund aufgemacht hat. Steht doch schon alles fest, so hört sich's doch an. Das war noch nicht der herausragende Petrus, sondern es ist die Wahl des Herrn und Jesus geht mit jedem Einzelnen anders um. Was hat Andreas falsch gemacht? Na, nichts. Jedenfalls nichts, was uns in der Bibel überliefert wäre, was wir beachten sollten. Und deswegen müssen wir irrsinnig vorsichtig sein und das machen wir sehr gerne, uns zu vergleichen. Gucken auf die anderen. Was die alle schaffen. Ich werfe einen Blick hier auf Herrn Fischer. Kennt ihr, nicht wahr? Mein Pendel dagegen wirkt für mich so, ja? Gegen seins, was er alles macht. Hilft mir nicht. Der Vergleich. Hast Migräne? Ganze Tage, Vormittag zum Vergessen. Haben andere nicht. Und wir machen leicht raus, Gott mag den einen mehr, den anderen weniger, das stimmt nicht. Der eine kann auf die Freizeit mitfahren, der nächste konnte nicht mitfahren. Hat seinen gleichen Chef, haben beide gebetet, der eine hat Urlaub bekommen, der andere nicht. Und wir vergleichen uns so oft. Und werden dann traurig, niedergeschlagen. Zieht uns runter. Nehme ich mal als Beispiel als Führerscheinprüfung, warum ich das für unsinnig halte. Viele sind beim ersten Mal durchgefallen. Ich habe es geschafft beim ersten Mal. Wie bescheuert ist der Vergleich?
War die Fahrsituation die gleiche? War die Strecke die gleiche? War der Prüfer der gleiche? War der Fahrlehrer der gleiche? Und da gibt's Leute, die haben eine schnelle Auffassungsgabe. Das höre ich nicht unbedingt. Die haben die Situation schon eine halbe Sekunde vorher gesehen. Die haben eine halbe Sekunde in allem, was sie im Verkehr sehen, einen Vorsprung. Und du vergleichst dich, ich bin zweimal durchgefahren oder hab's vielleicht nicht geschafft. Es ist nicht alles gleich verteilt. Und deswegen ist dieses Vergleichen kann für uns zur bösen Falle werden. Und das möchte ich als erstes in diesen Berichten herausarbeiten. Denn die 12 Jünger behalten alle ihre Bedeutung. Offenbarung 21, das heilige Jerusalem, die heilige Stadt, 12 Grundsteine. Na, 8 heißen Petrus, 2 heißen Johannes und die restlichen Jünger haben sie rausradiert. Nee, Unsinn. Jeder hat seinen Stein mit seinem Namen. Jeder ist besonders von Gott gemacht und geliebt und es gibt Unterschiede, aber von unseren Jüngern sehen wir, ihr Lohn an der Stelle ist gleich. Warum denke ich noch, dass das so ist, diese Unterschiede, die in den Evangelien so deutlich werden? Naja, es sind 12 Schafe, es ist ein Hirte und es gibt keinen Bericht über die Schafe, sondern es gibt einen Bericht über den Hirten. Die 4 Evangelien berichten über den Hirten. Petrus, ja, hat eine exponierte Stellung, aber es geht in den Evangelien nicht um die Jünger in erster Linie, es geht um unseren Herrn. Und Jesus sagt von sich, er ist der gute Hirte, nicht wahr? Und wodurch ist der gute Hirte gekennzeichnet? Dadurch, dass er jedem Schaf nachgeht. Und wir kennen die Gleichnisse. Er lässt die 99 stehen und sucht das Einzelne, weil jedes Schaf wichtig ist. Und nicht nur, ist Petrus da? Na, ist ja all gut. Es heißt über unseren Herrn in Jesaja bereits 700 Jahre vorher, er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Die Lämmer wird er in seinem Arm nehmen und in seinem Gewandbausch tragen. Die säugenden Muttertiere wird er fürsorglich leiten. Warum dann trotzdem Petrus? Petrus ist in meinen Augen das Beispiel. Das Beispiel, wie der Hirte sich um seine Schafe kümmert. Und das kann jetzt nicht für jeden exemplarisch hier stehen, aber für Petrus kriegen wir das einmal vorexerziert. Denn unser Super Petrus ist nicht ganz locker ins Ziel eingelaufen, sondern da heißt es nicht wahr, ich habe für dich gebetet, damit dein Glaube nicht aufhöre. Wir haben von der katastrophalen, ich kenne diesen Mann nicht, mit einem Eid verleugnet, nicht nur einmal, dreimal. Und was macht der Hirte? Steht im Verhör und Lukas, glaube ich, berichtet es, dann blickt er nach draußen in den Hof, als er das dritte Mal ihn verleugnet hatte, blickt Petrus an und dann geht er hinaus und weint bitterlich, aber mit Sicherheit nicht wegen einem vorwurfsvollen Blick, sondern wegen dem Blick des guten Hirten, der nicht zu ertragen war. Und deswegen kriegen wir dann auch ein ganzes Kapitel mit, wie Petrus nach dieser Versagensaktion, wie sich der Hirte um ihn kümmert, wieder ihn in den Dienst zu bringen, wie er ihn wiederherstellt und wie er sich um ihn Mühe macht. Aber er macht sich nicht nur um ihn, sondern jedes Schaf. Und deswegen ist Petrus in meinen Augen nur das Beispiel, wie der Hirte mit uns umgeht. Und wir haben es gesungen vorhin, dass der Hirte für uns betet. Denn was war das Anliegen des Hirten? Er erklärt es uns selber, beziehungsweise wir sehen es. Was, als er sein großes, für uns letztes überliefertes, längeres Gebet spricht, da heißt es, als ich bei ihnen war, sagt Jesus der Hirte, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. und ich habe sie behütet, und keiner ist von ihnen verloren, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt werde. Das, was oberster Arbeitsauftrag, so will ich es mal nennen, war, keinen verlieren. Ich will keinen einzigen. Die Sache mit Judas war anders. Kann ich jetzt nicht drauf eingehen, alles klar. Wird hier nochmal extra erwähnt. Aber was erzählt dein Vater? Vater, hier sind sie, sind alle da. Ich habe keinen verloren. Riesenmühe gegeben. Keinen zu verlieren. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Und wir lesen es, als in diesem Kapitel über unseren guten Hirten, dass auch wir da schon vorkommen. Johannes 10, Vers 60 und 16. Und ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hof sind. Volk Israel, wir sind die Schafe, die nicht aus diesem Hof sind. Auch diese muss ich bringen, und sie werden meine Stimme hören, und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Und er betet für uns, aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben. Wir gehörten nicht zur ersten Generation, aber wenn ich sage, wir kommen drin vor, ist auch hier schon dran gedacht. Für Jesus betet für uns, und das hat sich bis heute nicht geändert. Denn auch wir laufen nicht locker mal eben ins Ziel ein oben, sondern weil der gute Hirte auf uns achtet. Und deswegen kann es heißen in dem Brief: Treu ist aber der Herr, der euch stärken und vor dem Bösen bewahren wird. Jesus ist es, der uns ans Ziel bringt. Ähnliches Wort aus Judas 24, 25. Dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seiner Herrlichkeit tadellos mit Jubel hinzustellen vermag, dem alleinigen Gott, unserem Retter, durch Jesus Christus, unseren Herrn, sei Herrlichkeit, Majestät, Gewalt, Macht, vor aller Zeit und jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Er wird uns zum Ziel bringen. Nicht wir werden locker einlaufen. Wie soll das funktionieren, dass ich ohne Straucheln einmal jubelnd dastehe, weil ich so gut bin und es am Ende gerissen habe? Nein, weil der Hirte mich ans Ziel bringt. Und deswegen haben wir in dem Lied gesungen, ich glaube, das war das Altmodischste, was wir heute gesungen haben, aber vom Inhalt vermutlich eins eher der stärksten: Herr, weil mich festhält deine starke Hand, vertraue ich still. Was ist unser Part? Dem Hirten folgen. Beim Hirten bleiben. Dazu segne uns Gott. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen zu unserer Gemeinde finden Sie im Internet auf www.weil-gott-dich-liebt.de. Wir wünschen Ihnen Gottes reichen Segen. Bis zum nächsten Mal.